Ja, da sind wir wieder, die 40-Jahres-Feier vom MHC. Und jetzt, Freundin der Sonne, habe ich ein Urgestein auf der Bühne, und zwar Klaus-Peter Adamczyk und Peter Horn. Sagt mal hallo.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo.
Okay, Urgestein, weil ihr wart ganz offensichtlich dabei, als aus dieser Bäckerei das MHC wurde. Und mir wurde gesagt, ich soll auf jeden Fall das Wort Backofen sagen. Ich gehe davon aus, Adam, davon hast du was zu erzählen. Oder Peter, wer möchte anfangen?
Möchtest du?
Ja, wir haben natürlich beide viel zu erzählen. Und da kann ich auch auf die Broschüre hinweisen. Da ist es auch ausführlich beschrieben. Und es ist auch so ein Foto dabei, was wir hier für Klamotten gestemmt haben, rausgeschlagen haben, rausgeschleppt haben. Also es waren die ersten... Das erste halbe Jahr war nur Staub und Dreck. Ja. Und dann nach dem ersten halben Jahr, dann fing die eigentliche Arbeit im Haus dann an.
Okay, und warum hast du das gemacht?
Oh ja, das ist interessant. Ich habe einen Kumpel, mit dem ich heute noch befreundet bin, an der Ostsee am Strand da getroffen, und der hat mir von dem Konzept für das MHC berichtet und auch die Broschüre damals gezeigt, und da habe ich gesagt, so, das kannst du unterstützen, da machst du mit.
Das heißt, du warst vor 40 Jahren ja noch in der Blüte deines Lebens und noch jung und dynamisch und dachtest so, wir müssen was für die Community tun, ist das richtig?
Ja, da hatte man noch genügend Energien, sind noch zusätzlich zum Berufsleben, also auch sich hier noch einzubringen.
Okay, Peter, was sind deine Erinnerungen?
Also meine Erinnerungen sind, dass mein Mann und ich, der übrigens auch hier sich befindet, vor 40 Jahren über die UHA hier dazugestoßen sind, und wir waren 40 Jahre, bin ich auch schon dabei, man glaubt es kaum. Wir haben hier also diese Backöfen rausgerissen, um Platz zu schaffen. Den Müll habe ich übrigens mit jemandem im Garten vergraben, der nach mehreren Jahrzehnten dort wieder entdeckt wurde von dem Nachbargebäude, als es neu gebaut wurde. Weil das dann, ist das Kunst oder kann das weg, so nach dem Motto. Wichtig war für uns immer hier, dass wir politisch aktiv sein können. Wir waren sehr jung, und das war eine Plattform, wo wir dann wirklich uns auch artikulieren konnten. Und das hat sich nachher weitergesetzt, indem wir ja auch die CSDs hier mit organisiert haben. Die Gay Factory sagt vielen sicherlich noch was. Ist alles von hier ja auch organisiert worden, weil wir die Gelder ja auch gebraucht haben. Wir haben ja nur von Spenden hier dann teilweise in den Anfängen existiert.
So, wir müssen uns das mal kurz vorstellen. 40 Jahre her ist irgendwie in den 80ern. Ein Großteil der Menschen irgendwie hat keine Vorstellung, wie das in den 80ern so war. Da gab es keine sozialen Medien, da gab es kein im Internet, wo dann irgendwie live gestreamt wurde. Wie habt ihr euch miteinander verknüpft?
So. Ja, es gab schon Telefon.
Ja!
Ja!
Okay.
Ja, und das hat funktioniert.
Ja, ja, und es war so, ne? Es war so verbindlich.
Da machen sich heute die jungen Leute gar keine Vorstellung mehr von, wie das funktionieren konnte. Ne?
Ja, diese Verbindlichkeit war natürlich eine andere, weil man anders erreichbar war, genau. Also, wenn man gesagt hat, man trifft sich um 15 Uhr, dann trifft man sich um 15 Uhr.
Ja, dann war man auch da.
Ne? Super.
Und die Arbeit in den ersten Jahren neben den Fäden, die Peter schon eben erwähnt hat, war natürlich wichtig, bei den Behörden vorstellig zu werden, bei den Parteien vorstellig zu werden, um Gelder locker zu machen. Dieser Fußboden hier, das ist wirklich vom Bezirk Nord, sind damals 10.000 D-Mark bewilligt worden, und der hält heute noch.
Für alle, die es nicht kennen, es ist Stäbchenparkett.
Ne, der Parkett, ja.
Der, sehr schön.
Und wir haben natürlich nicht nur Geld für materielle Dinge locker gemacht, sondern eben auch für Stellen, für die ersten ABM-Stellen in der Beratungsstelle und auch hier für die Verwaltung des Hauses. Da gingen wir auch mit Herzklopfen hin in die Behörden und wussten auch nicht, wie die reagieren bei dem Thema hier. Ne? Das hatten die vorher eben auch noch nicht erlebt, dass eben schwule und lesbische Männer und Frauen da hingingen und Geld beantragt haben. Ne? Das hat dann natürlich alles funktioniert, weil wir eben hartnäckig waren. Wir haben uns nicht abwimmeln lassen.
Naja, ihr wart wahrscheinlich auch sehr politisch unterwegs. Es war ja nicht so, wie wir uns das so vorstellen, alles CSD und alles ist Party, sondern das war wirklich harte politische Arbeit.
Das war harte politische Arbeit, ja. Da haben einige Parteien natürlich überhaupt nicht reagiert, und anderen, da hatten wir offene Türen dann gehabt, sozusagen.
Okay, magst du sagen, wer überhaupt nicht mit euch sprechen wollte?
Naja, das könnt ihr euch ja vorstellen, dass die CDU natürlich nicht ansprechbar war, damals Komisch. Und heute auch noch nicht so richtig, glaube ich. Und dann, die Grünen waren immer ansprechbar für uns und die SPD auch. Aber dann gab es noch FDP. FDP gab, war, da spielte auch damals noch keine Rolle wieder.
Ja, stimmt.
Die haben, ich weiß noch, 1969 da auch im Programm gehabt, Abschaffung des Paragraphen 175. Das Papier ist geduldig, ja. Aber sie haben nichts gemacht.
Ja, das stimmt wohl. Ja, dann würde ich mal sagen, ich glaube, alle Anwesenden und ich bin dir unheimlich viel Dank schuldig, euch beiden, für wirklich historische Arbeit hier im MHC. Vielen Dank! Willkommen zurück zur Sondersendung 40 Jahre MHC. So, und wir sind wieder auf der Bühne, oder ich bin immer noch hier, eure Wonder Woman Ricarda, und jetzt spreche ich mit Anne Feldmann von Sorum. Hallo Anne.
Hallo, hallo.
Sehr schön. Anne, Sorum, sag uns doch, was das ist.
Okay, gerne. Sorum ist ein queeres Schulaufklärungsprojekt. Das gibt's nicht ganz so lange wie das MHC. Allerdings wurde das auch 94 gegründet, ist also fast 30.
Wow, also wirklich?
Ja.
Okay, also ich habe von Sorum ehrlich gesagt in den letzten 5 oder 7 Jahren mal was gehört. Ernsthaft, die macht das seit 30 Jahren?
Ich nicht seit 30 Jahren, aber das Projekt an sich gibt's seit 30 Jahren.
Ja, du bist ja auch erst 22 natürlich, ich verstehe.
Also das wurde damals als schwul-lesbisches Aufklärungsprojekt gegründet und ist mittlerweile ein queeres Aufklärungsprojekt. Wir haben hier den großen Vorteil und das Privileg, dass wir Schulklassen hier ins MHC kommen lassen können und das Haus als außerschulischen Lernort nutzen können. Es gibt ja so Projekte in ganz Deutschland, aber das ist doch was eigentlich eher ein Alleinstellungsmerkmal ist oder was nicht in vielen Bundesländern möglich ist. Und das ist total super und immer wieder auch eine schöne Erfahrung für die Schulklassen.
Ja, ja, das ist dann nicht, da steht jemand vorne und macht so ein Kasper, sondern das ist wirklich so mal live, ne? Also ich weiß, dass das in Lüneburg beziehungsweise in Niedersachsen heißt es ja schlau. Die gehen, glaube ich, definitiv in die Schulen, aber nur, wenn die Schulen sie einladen. Wie ist das bei euch sozusagen mit der Akquise? Wie läuft das?
Wir zwingen auch keinen herzukommen. Die Schulklassen kommen freiwillig. Es ist tatsächlich in den letzten Jahren die Anfragendichte so gestiegen, dass wir ein Limit haben von 2 Klassen pro Schule im Schuljahr, damit mehr Schulen überhaupt die Chance haben. Wir sind jetzt auch schon wieder bis weit nach den Sommerferien ausgebucht mit Anfragen. Also es mangelt nicht an Schulklassen, die kommen möchten. Es mangelt dann eher an der Möglichkeit, alle Termine umzusetzen.
Und welche Altersklasse ist das?
Wir bieten die Workshops ab Klasse 9 aufwärts an.
Wie alt sind die Menschen dann? Ich weiß das nicht mehr. Also für mich ist die Schule zu lange her.
So 14 ungefähr. 14 bis 16, manchmal auch schon 13-Jährige dabei.
Und wie ist so eure Erfahrung? Ich bin ja zur Schule gegangen auf ein Dorf und ich weiß noch, als die AIDS-Krise losging, die HIV-Geschichte, musst du dir vorstellen, auf ein Dorf und es kommt jemand in die Klasse und erzählt so und neben mir wirklich die bösesten Kommentare, so dass dieser Mensch da vorne mir wirklich leid tat und ich saß da und dachte so, oh Gott, ich kenne die alle nicht. Wie kann man so unaufgeklärt sein? Wie ist die Aufklärung so generell? Ich meine, wir haben ja moderne Medien und. Kommt jetzt wirklich noch so die blöde Frage irgendwie oder warum darf ich nicht mehr schwule Sau sagen?
wir sagen ja immer, es gibt keine blöden Fragen, aber du hast jetzt ein Beispiel gefunden. Es kommen durchaus immer noch Fragen, wo ich ein bisschen mit dem Kopf schüttle. Wir gehen immer davon aus, dass es wirklich Interessenfragen sind und niemand uns was Böses möchte. Was wir merken ist, dass halt aus dieser großen Unwissenheit, die sehr lange da war, jetzt so ein sehr großes, man ist sich sicher, man weiß was, aber vielleicht ist das Wissen gar nicht so groß wie dann gedacht. Und dass dann viele schon wirklich Begriffe kennen über TikTok, über soziale Medien, über den Leuten, die sie dann irgendwie folgen. Und so Begriffe wie Pansexualität, transgeschlechtlich und so, die kennen die Begriffe, aber dann manchmal nicht die richtige Bedeutung. Also dass da eher die Lücke ist, aber das Thema an sich ist präsenter auf jeden Fall.
Ja, also wenn man sich überlegt, wie viele Flacken es gibt, irgendwie könnte man immer so ein Rätsel machen, so ein Flacken-Bingo, ne? Das ist doch auch mal eine gute Idee.
Es gibt sogar gut. Eine queere Schüli-AG, die so ein Flaggenrätsel schon gemacht hat an ihrer Schule, tatsächlich.
Oh, okay, also ich würde durchfallen, definitiv. Super, ich bedanke mich auf jeden Fall und falls da draußen irgendjemand zuhört, Lehrerin ist oder Lehrer und der Meinung ist, sie müssten ein bisschen Aufklärungsarbeit, bucht so rum, die machen eine super Arbeit und ich bedanke mich. Vielen Dank.
Dankeschön.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers.
So, da sind wir wieder. Miley Cyrus mit Flowers würde ich unheimlich gerne ausspielen, aber Zeit ist Geld heutzutage, beziehungsweise, ja, wir haben einfach nicht so viel Zeit. Wolfgang Preußner ist hier bei mir, allen definitiv bekannt, weil macht seit gefühlt 1000 Jahren den LSVD mit Barbara. Hallo Wolfgang.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben jetzt Mai. Sehr schön, danke.
Dankeschön.
Wir haben jetzt Mai, das heißt, demnächst ist der 17. Mai und da macht der LSVD wie immer.
Genau, wir rufen ja auf zum Internationalen Tag gegen Homo-, Trans- und Interfeindlichkeit veranstalten den Rainbow-Flash in diesem Jahr schon zum 15. Mal. Ich bin erschreckt eigentlich, dass ich immer wieder Menschen treffe, Ältere, die da von diesem Tag noch nie was gehört haben, die ich ständig in der Szene treffe und sehe und diesen Tag nicht kennen. Gerade draußen habe ich vorhin mit jungen Leuten gesprochen, die kannten das auch noch nicht. Also, ein wichtiger Tag. Wir setzen dort ein deutliches Zeichen auf dem Hamburger Rathausmarkt. Ab 17 Uhr sind wir da, verteilen Pappen, denn wir wollen die große Regenbogenfahne der Community dort nachstellen mit allen Menschen. Im letzten Jahr waren es 300. Ich hoffe, in diesem Jahr werden wir das verdoppeln. Und im Anschluss, das kann ich auch nochmal sagen, gibt es einen kleinen Empfang im Rathaus. Die SPD und die Grünen-Fraktion laden ein. Wer sich nicht angemeldet hat, kann da auch noch hingehen. Es gibt eine Einlassliste und kann sich da anmelden. Viel Spaß dabei.
Super, vielen Dank. Also, ich sag nochmal, es ist der Eider-Hobbit, so kenne ich ihn. Mittlerweile wird er auch schon Eider-Hobbitar genannt, weil wir wollen auch die Asexuellen so nicht vergessen. So, also seid dabei. Ihr macht das schon seit ewigen Zeiten. Früher habt ihr Luftballons fliegen lassen. Aus verständlichen Gründen machen wir das jetzt nicht mehr. Super, also vielen Dank, Wolfgang. Und jetzt gehen wir übergangslos, weil die Zeit ist eng, zu Cornelia Kost. Und alles fragt sich, huch, hallo Cornelia.
Hallo Ricarda.
Genau, spontan habe ich dich vorhin ja kurz versucht zu interviewen und du erzähltest mir, du hast 1984 hier was gegründet, also 1984. Cornelia kennt die Geschichte vom MRC also auch schon ein bisschen länger, erzähl mal.
Ja, ich habe hier 1984 zusammen mit der Aktivistin Eva Maria Franziska Paredes die Transsexuellen Initiative Hamburg gegründet. Das ist die erste, ich würde mal sagen, politische transsexuellen Organisation hier in Hamburg gewesen.
Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke.
Dankeschön.
Super. Okay, und jetzt machen wir nochmal ganz kurz Musik.